Gut. Seid ihr noch fit? Könnt ihr zuhören? Ich bin mir bewusst, ich muss das gegen Pizzas und Butterbrote ankämpfen, aber ich hoffe, dass ich die Oberhand behalte. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn mal die Augen kurz zunicken oder der Kopf so zustimmend. Also ich fasse es dann einfach als Zustimmung auf. Gut. Wir kommen zum dritten Punkt, die Entschiedenheit der Jünger. Kapitel 5, die Verse 17 bis 48. Und hier geht es um gesellschaftliche und religiöse Konventionen, die überwunden werden. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er gewöhnt sich schnell an alles und er möchte auch gerne Erwartungshaltungen genügen, auch wenn die gar nicht biblisch sind. Manch eine Gemeinde hat eine Menge von unausgesprochenen Erwartungshaltungen, die gar nicht unbedingt biblisch sind. Und der Herr Jesus bemüht sich, das jetzt zurechtzurücken. Und er will uns zeigen, Jünger orientieren sich an dem, was der Herr sagt und nicht an dem, was die Ausleger sagen. Denn da kann ein Unterschied sein. Deswegen heißt es ja auch in der Apostelgeschichte, dass die in Beröa, die waren edler als andere. Sie haben nämlich genau überprüft am Wort, ob es sich wirklich so verhält. Kapitel 5, die Verse 17 bis 48. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute also lehrt, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinem Bruder zürnt, wird dem Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, und das selbst, der wird dem Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird dem höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und da selbst eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Weg bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter überantworte und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Es ist auch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene zur Ehe nimmt, der bricht die Ehe. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deinen Schwur halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt, weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deinen rechten Backen schlägt, so biete ihm auch den anderen dar. Und wer mit der rechten und deinen Rock nehmen will, dem lasse auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile weit zu gehen nötigt, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen, und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute. Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, genau, und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte, Entschuldigung. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Heiden ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. In diesen Versen geht es um Entschiedenheit. Es wird immer etwas kontrastiert. Die einen sagen, mache ich so, ich aber sage euch. Und dann wird radikalisiert. Dann verschärft Jesus das ungemein und erwartet von seinen Jüngern, dass sie eine Entscheidung treffen. Will ich das tun, was alle sagen? Oder will ich das tun, was der Herr Jesus sagt? Und das kann dazu führen, dass man dabei auch den einen oder anderen Frommen mal vor den Kopf stößt. Der Herr Jesus sagt, selig sind die Friedfertigen. Das gilt für unser Verhalten in der Gemeinde. Wir sollen Frieden schaffen, wir sollen Frieden stiften, wir sollen nicht polarisieren. Aber es kann auch einmal sein, dass die Frommen sagen, tu das nicht und wir sollen es tun. Zum Beispiel jemanden von der Straße mitbringen, einen Sandler, einen Penner oder wie man die nennt, die Obdachlosen. Und vielleicht, dass man weiß, oh, die Geschwister, die werden komisch schauen, das gehört sich bei uns nicht so. Und da steht man vor der Frage, was tue ich? Der Herr Jesus sagt, ich aber sage euch. So Situationen können vorkommen. Und in dieser Entschiedenheit der Jünger, da zählt der Herr Jesus jetzt verschiedene Punkte auf, wo er Entschiedenheit verlangt von den Jüngern. Zunächst einmal die Verse 17 bis 20. Ihr sollt nicht wähnen, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis das Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Jota noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und die Leute also lehrt, der wird der Kleinste heißen im Himmelreich. Wer sie aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit die der Schriftgelehrten und Pharisäer nicht weit übertrifft, so werdet ihr gar nicht in das Himmelreich eingehen. Ihr sollt nicht meinen, ihr sollt nicht wähnen. Der Herr Jesus korrigiert also Missverständnisse. Und es schleichen sich schnell Missverständnisse bei uns ein. Ich merke das in den verschiedensten Gemeinden, in denen ich bin, auch in den Gemeinden, wo wir Mitglieder gewesen sind, dadurch, dass wir oft umgezogen sind, waren wir auch in verschiedenen Gemeinden gewesen und es sind überall liebe Geschwister, aber jede Gemeinde hat ihre eigene Prägung und jede Gemeinde hat ihre eigenen ausgesprochenen oder unausgesprochenen Erwartungen. In der Ukraine, in der Gemeinde, da war es zum Beispiel so, da durfte man keine kurzärmeligen Hemden tragen. Da wundert man sich. Aber das lag daran, dass im Alten Testament das steht, dass man das nicht tragen soll. Oder da werden keine kurzärmlichen Sachen erwähnt. Und also, weil ich ja als Prediger auch Priester bin, deswegen soll ich dann ein langärmliches Hemd tragen. In einer anderen Gemeinde, da habe ich gepredigt und die Hand so gehalten. Und hinterher kommt ein Bruder zu mir und sagt, das war ja ganz gut, aber ich habe die ganze Zeit auf deinen Ring schauen müssen. Wir sollen uns nicht schmücken. Es hat mir so leid getan für den Bruder. Ich weiß nicht mal, was ich gesagt habe, aber wahrscheinlich wäre es nicht verkehrt gewesen, zuzuhören. anstatt die ganze Zeit nur wie gebannt auf diesen Ring zu achten. In Zukunft habe ich es dann so gemacht, wenn ich in solche Gemeinden gekommen bin, dass ich den Ring schnell in den Geldbeutel gesteckt habe, damit die Leute sich konzentrieren können. Es gibt die unterschiedlichsten Erwartungshaltungen. Sehr schnell kommt es zu Missverständnissen. Zur Zeit von Jesus und seinen Jüngern waren auch Zeloten dabei. Eiferer, die eigentlich sich Jesus angeschlossen haben, weil sie gedacht haben, wenn Jesus mal so richtig ins Rampenlicht tritt, dann wird er die Römer alle wegschicken. Und es hat 3 Jahre gebraucht, bis der Herr Jesus sie so weit hatte, dass sie verstanden haben, dass er nicht dafür gekommen ist. Aber sie waren mit anderen Erwartungshaltungen da hineingestiegen. Andere, das merken wir hier an unserem Text, haben gehofft, dass Jesus liberal ist und dass das Gesetz einfach mal an Bedeutung verliert. Und daher Jesus enttäuscht sie und sagt, meint nicht, dass ich gekommen bin, das Gesetz aufzulösen. Aber ich erfülle es. Und das ist ein großer Unterschied. Der Herr Jesus war kein Revolutionär gewesen. Es gibt keine Revolution, die nur Gutes geschaffen hätte. Es stimmt wirklich, jede Revolution frisst ihre Kinder. Die Französische Revolution, Ende 18. Jahrhundert, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Aber das ist nicht die ganze Losung. Dann ging es weiter oder Tod. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit oder Tod. Das heißt, wer sich der Revolution nicht angeschlossen hat, der wurde umgebracht. Das war die Revolution für die großen Freiheiten, für die Menschenwürde. Es gibt keine Revolution, die nicht ihre Kinder gefressen hätte. Wie wurde der Sklavenhandel abgeschafft? Ja, ihr habt vielleicht gelesen die Biografie von John Newton oder die Biografie von Wilberforce, die Gott sehr gebraucht hat. Aber was war das Ausschlaggebende? Weswegen? Der Sklavenhandel abgeschafft wurde. Es war nicht die Französische Revolution, sondern es war das Evangelium. Denn schon im ersten Jahrhundert hat Paulus den Philemonbrief geschrieben. Und er hat dem Philemon gesagt, Philemon, lieb den Onesimus als deinen Bruder. Und damit war dem ganzen Sklaventum der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Und dass wir heute keine Sklaven haben, das haben wir nicht dem Humanismus zu verdanken. Das haben wir dem Evangelium zu verdanken. Aber das Evangelium macht keine Revolution. Das Evangelium, das wirkt manchmal unmerklich, aber es wirkt über die Jahrhunderte. Alexander der Große, dem ist der gordische Knoten gezeigt worden. Also ein Knoten, ganz kompliziert, und es hat geheißen, wer diesen Knoten lösen kann, der wird das ganze persische Reich, dem wird das persische Reich gehören. Und was macht Alexander der Große? Er nimmt sein Schwert und schlägt durch. Und damit war er Herrscher gewesen. Jesus war nie so jemand gewesen. Jesus verwendet nicht die Radikallösung, sondern Jesus arbeitet in aller Regel sehr behutsam. Schau auf dein Leben. Wie hat der Herr Jesus dich gefunden? Wenn man nach seiner Bekehrung mal all die Jahre zurückverfolgt, vor der Bekehrung, dann merkt man, wie früh Jesus schon angefangen hat zu wirken. Wir haben es nur nicht bemerkt. Aber er hat ganz früh angefangen. Wir durften als Missionare rausgehen. Wisst ihr, wann der Herr mir den Wunsch geschenkt hat, Missionar zu werden? Da war ich noch längst nicht gläubig. Aber da habe ich zum 12. Geburtstag ein Buch geschenkt bekommen über Missionare. Und ich habe das toll gefunden. Missionare dürfen reisen, so weit reisen. Und dabei erzählen sie auch von Gott. Aber das Reisen, das hat mich fasziniert. Aber Gott habe ich immer lieb gehabt. Ich habe nie was gegen Gott gehabt. Da bin ich meinen Eltern sehr, sehr dankbar dafür. Ich bin mit Kinderbibel aufgewachsen. Unsere Mutter hat uns zu Bett gebracht, wir haben da noch ein Abendlied gesungen, das Abendgebet gesprochen. Und das hat einen sehr behüteten Rahmen geschaffen. Ich habe nie was gegen Gott gehabt. Und als ich dann verstanden habe, Reiselust lässt sich mit Christsein verbinden, so hier bin ich, gerne mache ich das. All diese Dinge, die hat der Herr schon gewirkt, bevor ich gläubig war. Ich bin mit Klumpfüßen auf die Welt gekommen. Am Anfang konnte ich nicht laufen. Und dann bin ich operiert worden, ein paar Mal, aber es, bis jetzt sieht man es an meinem Gang, dass er nicht gerade Marathonlauf geeignet ist. Aber als ich ein Jugendlicher war, mir hat das dann viel ausgemacht. Es hat mich gekränkt. Immer haben die Leute auf meine Füße geschaut. Und wenn wir in unserem Dorf Fußball gespielt haben, dann haben wir Buben uns alle in einer Reihe aufgestellt und die beiden Besten, die haben sich ihre Mannschaft ausgesucht. Um mich haben sie immer gestritten. Wisst ihr weswegen? Weil keiner mich wollte. Wir haben gewusst, der tritt eh vorbei. Das hat mich so gekränkt. Und da bin ich so oft nach Hause gelaufen und habe einfach geheult, weil mich das gekränkt hat. Aber wisst ihr, das sind alte Dinge, die Gott gebraucht hat, damit er mich letztlich zu sich gezogen hat. Und das Wunderbare war, als ich zum Glauben gekommen bin, sofort war das weg. Wirklich in einem Nu. Es hat mir nichts mehr ausgemacht, so sind halt meine Füße. Andere haben eine schiefe Nase, haben abstehende Ohren, ich habe krumme Füße. Was soll's? Das hat der Herr dann geschenkt. Und ich weiß, der Herr hat das alles gebraucht, um mich zu sich zu ziehen. Der Herr arbeitet über Jahre und Jahrzehnte. Der Herr bricht nichts übers Knie. Und deswegen arbeitet er so geduldig bis zum Schluss. Wir sagen, ich will. Komm du in mein Leben. Und das ist ein Vorbild für uns. Und deswegen sagt der Herr Jesus, meint nicht, ich bin gekommen, um aufzulösen, sondern ich bin gekommen, um zu erfüllen. Und hier spricht er dann von den Geboten. Von Gottes Geboten. Oder wir müssen genauer sagen, von dem, was Menschen daraus gemacht haben. Gottes Gebote sind gut, sind immer gut. Und im Neuen Testament haben wir auch eine Menge Gebote. Der Herr Jesus knüpft die Liebe zu Jesus an das Halten seiner Gebote. Also Liebe ist nie einfach irgendein Gefühl, sondern Liebe nimmt immer Begrenzungen wahr und schickt sich da hinein. Wenn ich jemanden liebe, möchte ich, oder als ich mich in meine Frau verliebt habe, da war mein größter Wunsch, mit ihr in einen Bund zu treten, mit ihr unter einem Joch zu sein. Liebe ohne Begrenzung gibt es nicht, sondern Liebe fügt sich in Begrenzungen ein. Und die Liebe zu Jesus fügt sich da rein, dass es Gebote gibt und möchte sich gerne daran halten. Ja, aber wir leben doch im Neuen Testament, nicht im Alten Testament. Ja, aber auch das Neue Testament hat Gebote. Wir sind nicht gebunden, all die Gesetze Moses zu erfüllen. Ein neues Gebot habe ich euch gegeben, dass ihr einander liebt. Von den 10 Geboten, sie werden 9 Gebote im Neuen Testament wiederholt, bis auf das Sabbatgebot. Weil wir feiern jetzt nicht den letzten, sondern den ersten Tag der Woche als Auferstehungstag. Aber die Gebote werden wiederholt. Warum Gebote? Gebote sind wichtig. Gebote sind zum einen Orientierungshilfen. Wer Ski fährt, ich fahre nicht Ski, aber unsere Söhne, die fahren Ski und fährt dann die Piste runter, da sind all die Markierer reingemacht, damit man weiß, wo die Piste ist. Und diese Markierer, die zeigen, hier bin ich, nicht in Gefahr, aber wenn ich darüber hinausgehe, da ist Lawinengefahr. Da sind vielleicht Schneebretter, also bleib besser hier innerhalb. Das ist die Bedeutung von Gottes Geboten. Sie sind wie ein Schutzzaun, den Gott gezogen hat, damit wir in dem Bereich bleiben, der gut für uns ist und uns in diesem Bereich völlig entfalten können. Gebote sind zu unserem Schutz. Sie sind Leitplanken auf einer kurvigen Strecke, die uns vor dem Absturz bewahren. Gebote dienen dazu, dass ich meinen täglichen Wandel in seiner Nähe führe. In seiner Nähe zu Hause bin und seine Nähe einfach auch wirklich beglückend erfahren darf. 3. Mose 11, denn ich bin Jahwe, der euch aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, um euer Gott zu sein. So seid heilig, denn ich bin heilig. Dazu dienen die Gebote. Aber die Gerechtigkeit der Jünger wird hier definiert als das Tun und lehren. Also Gerechtigkeit ist nie etwas, was ich einfach nur höre und was ich akzeptiere, sondern Gerechtigkeit ist etwas, was gelebt wird. Und wenn die Gerechtigkeit nicht gelebt wird, dann ist es keine Gerechtigkeit. Und am deutlichsten sehen wir das bei dem Herrn Jesus selbst. Hier wendet sich der Herr Jesus jetzt nicht an das gegen das alttestamentliche Gesetz. Wenn das Neue Testament sich auf das Alte Testament bezieht, dann heißt es in aller Regel, denn es steht geschrieben. Wenn ihr das lest, dann wisst ihr, hier bezieht sich das Neue Testament auf das Alte Testament. Aber hier in unserem Text, da sagt der Herr Jesus, ihr habt gehört. Ja, und hören kann man manches. Auch in Gemeinden hört man manches, was nicht geschrieben steht. Ein paar Beispiele habe ich ja schon genannt, wo man im Übereifer über das Ziel hinausstößt oder wo man zu sehr die Gemeinde bewahren will und da Mauern hochzieht, die überhaupt nicht da sind. Denkt an den jungen Mann in einer der Visionen von Zacharia. Vielleicht habt ihr, sicher habt ihr schon gelesen. Und zwar ein junger Mann, der geht raus und ihm wird hinterhergerufen von Zacharia in der Vision, was tust du da? Und er ruft, ich gehe hinaus die Mauern Jerusalems messen. Und dann laufen zwei Engel los, um den wieder einzufangen. Und dann heißt es, Gott selbst wird eine feurige Mauer sein. Und wisst ihr, das ist wichtig. Wir bauen manches Mal Mauern und vergessen, dass Gott eine feurige Mauer ist. Was ist der Unterschied zwischen einer Steinmauer und einer feurigen Mauer? Eine Steinmauer, da läufst du dagegen und du kommst nicht weiter. Du holst dir nur eine blutige Stirn. Aber du kommst nicht weiter. Eine feurige Mauer, da gehst du hindurch und du wirst geläutert. Und du kommst drinnen anders an, als du außen warst. Und diese Mauern braucht die Gemeinde Jesu. Die feurige Mauer Gottes. Nämlich, das ist der Herr in seiner Heiligkeit und das ist unsere Heiligung. Und wenn wir in Heiligung leben, das ist die allerbeste Mauer, dann müssen wir keine Gesetze haben, die nur andere draußen halten, sondern wir sollen doch so eine Mauer haben, dass auch der schlimmste Mensch hinzukommen kann und indem er durch diese feurige Mauer der Heiligung tritt, wird er verwandelt und er kommt drinnen anders an, als er draußen angetreten ist. Das Problem in der Synagoge war, seitdem Esra der erste Schriftgelehrte war, dass man sich immer auf die verschiedenen Schriftgelehrten bezogen hat. Damals gab es zwei ganz wichtige, den Gamaliel und den Hillel. Und oft war es so gewesen, man hat das Alte Testament aufgeschlagen, man hat ein paar Verse gelesen, da hat man gesagt, Gamaliel hat gesagt. Und dann hat nicht mehr die Bibel gesprochen, sondern Gamaliel hat gesprochen. Oder Hillel hat gesagt. Und dann hat Hillel gesprochen und nicht die Bibel. Und da sagt der Herr Jesus, hört nicht darauf. Das ist nicht unbedingt das Wort Gottes. Jede Auslegung muss sich prüfen lassen. Und nicht jede Auslegung ist die richtige. Gottes Gebote, unsere Gerechtigkeit. Und wenn wir das erkannt haben, das hilft uns sehr, entschiedene Jünger zu sein. Denn viele Christen haben ein wirklich negatives Verhältnis zu Geboten. Geschwindigkeitsbeschränkungen. Ihr Autofahrer, Lieblingsthema unter uns, gell? Was ist euer Verhältnis zu Geschwindigkeitsbeschränkungen? Oft ist das ein negatives Verhältnis, was wir dazu haben. Ich kann mich erinnern, ich war in Moldawien gewesen, schon lange her, unser Mitarbeiter, der Boris, und da haben wir uns unterhalten über Verlierbarkeit des Heils. Und ich habe gesagt, wer wiedergeboren ist, der verliert das nicht mehr. Aber man weiß nicht über jeden, ob er wiedergeboren ist. Und er hat gesagt, nein, wenn man sündigt, dann verliert man den Heiligen Geist, dann muss man Buße tun, dann kommt er wieder. Also eine ziemlich irrige Vorstellung, die aber in vielen Gemeinden zu Hause ist. Aber also wenn das der Fall ist, dann ist der Heilige Geist am Ende eines langen Tages in meinem Leben aber ziemlich außer Puste. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, rein, raus. Ich meine, wir sündigen doch immer wieder, jeden Tag und müssen um Entschuldigung bitten. Das ist es nicht. Aber der Boris hat gesagt, doch, doch, so ist es. Und dann sind wir in die Gemeinde gefahren. Ich saß auf dem Beifahrersitz und Boris saß am Steuer. Fahren durch ein moldawisches Dorf durch, wie die Verrückten. Die Hühner sind auf alle Seiten davon gestoben. Wir sind mit über 90 durch ein Dorf gefahren. Dann habe ich zum Boris gesagt, Boris, du hast eben dein Heil verloren. Und er sagt, nein, weil wir fahren in die Gemeinde. Das ist für Gottes Reich. Da darf man. Merkt ihr? In dem Augenblick, wo ich eine falsche Vorstellung von Gottes Geboten habe, dann fange ich an, damit rumzutricksen. Und es mir so zu biegen, wie es mir passt. Aber wenn ich weiß, Gottes Gebote sind doch gut für mich, die halten mich. Einfach in dem Gebiet, wo es für mich ungefährlich ist, da habe ich ein ganz anderes Verhältnis dazu. Und mein Verhältnis zu Geschwindigkeitsbegrenzungen hat sich geändert, als ich mein erstes Auto mit Tempomat bekommen habe. Jetzt ist es so einfach. Ich stehe einfach auf 50 und kann gemütlich da durchfahren, kann es genießen. Gottes Gebote sind zu unserem Besten. Dann das nächste, unter diesem Punkt Entschiedenheit, ein entschiedener Versöhnungswille statt Mordgedanken. Ja, ich habe doch keine Mordgedanken. Bin doch schon seit so vielen Jahren Christ, Andreas. Naja, mal schauen, was der Herr Jesus dazu sagt. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der wird im Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, jeder, der seinen Bruder zürnt, wird im Gericht verfallen sein. Wer aber zu seinem Bruder sagt, Raka, der wird im Hohen Rat verfallen sein. Wer aber sagt, du Narr, der wird im höllischen Feuer verfallen sein. Wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und da selbst eingedenk wirst, dass dein Bruder etwas gegen dich habe, so lass deine Gabe dort vor dem Altar und geh zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und alsdann komm und opfere deine Gabe. Sei deinem Widersacher bald geneigt, während du noch mit ihm auf dem Wege bist, damit der Widersacher dich nicht etwa dem Richter beantworte und der Richter dich dem Gerichtsdiener übergebe und du ins Gefängnis geworfen werdest. Wahrlich, ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bis du den letzten Heller bezahlt hast. Jesus wendet das Gesetz über das Morden, er zitiert ja hier, du sollst nicht töten, dieses Gesetz wendet er an auf das, was wir sagen und denken. Allein das sollte uns schon zu denken geben. Dass Jesus in den Werkzeugkasten der Gesetzesgebung für Mord und Totschlag greift, um uns zu zeigen, was unsere Worte und unsere Gedanken bewirken und was dahinter steht. Ja, aber man kann doch auch einen gerechten Zorn haben. Jesus zürnte doch auch um seines Vaters willen. Ja, Jesus konnte das. Er war vollkommen. Ist ja jemand unter uns, der schon einmal einen Anfall von gerechtem Zorn gehabt hat, wo er wirklich sagen kann, er war völlig ohne Sünde, ohne böse Gedanken, ohne böse Gefühle, einfach nur ein reiner, göttlicher Zorn. Also ich kann meine Hand nicht heben. Ich kann mich an keinen einzigen Fall erinnern, wo ich zornig war, wo das sündlos abgelaufen wäre. Der Herr Jesus konnte das. Ich bezweifle, dass wir es können. Ich kann es nicht ausschließen. Vielleicht schafft es auch der eine oder andere, so wirklich einen ganz göttlich gerechten Zorn zu haben und sich dabei nicht zu versündigen. Aber ich glaube, das sind die großen Ausnahmen unter uns. Und deswegen würde ich jetzt gar nicht erst versuchen, einen gerechten Zorn zu kultivieren, sondern einfach ganz vom Zorn abzustehen. Denn die Bibel sagt, Zorn geht mit negativen, aggressiven Gedanken und Gefühlen einher. Und diese Grenze, die ist sehr, sehr fließend. Und deswegen fängt der Herr Jesus, wenn er von Mord spricht, bereits in den Gedanken an, in den Emotionen. Und das zu beurteilen. Jesus vergleicht Mord mit Schimpfworten, beziehungsweise er vergleicht Schimpfworte mit Mord. Vielleicht ist der Unterschied nicht so groß zwischen Wortsünden und Mordsünden. Vielleicht birgt das eine den Kern des anderen bereits in sich. Und deswegen müssen wir so vorsichtig sein und wirklich einen großen Bogen machen. Denn Worte und diese Schimpfworte, die sind ja nichts anderes als ein Vernehmbarmachen dessen, was im Herzen passiert. Wisst ihr, meine Gedanken, meine Gefühle haben keine Stimme. Meine Worte verleihen ihnen eine Stimme. Und deswegen, wenn ich schimpfe, damit mache ich offenbar, was in meinem Herzen geschieht. Deswegen macht es keinen Sinn, sich die Zunge abzuschneiden, damit man ja nie mehr etwas Verkehrtes sagt. Die Operation, die muss viel tiefer stattfinden. Sie muss im Herzen stattfinden. Und da passiert es doch ganz schnell, dass wir einander wehtun, dass wir uns aneinander versündigen mit Worten. Das müssen auch gar nicht nur Schimpfworte sein, das können auch herabsetzende Bemerkungen sein. Naja, von dem kann man ja eh nichts anderes erwarten. Habe ich eh gewusst, dass du das sagen würdest. Wisst ihr, damit hat man jemanden so herabgewürdigt und so verletzt. Das ist nicht in Ordnung. Und der Herr Jesus sagt uns mit diesen Worten, zeigst du nur, was in deinem Herzen passiert. Und da muss im Herzen etwas geschehen. Da muss im Herzen etwas verändert werden. Und wer weiß, was wir Geschwistern schon an Leid zugefügt haben durch so unbedachte Worte. Und deswegen sagt der Herr Jesus hier, wenn du nun deine Gabe zum Altar bringst und du merkst, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Also wenn du in die Gemeinde kommst und du merkst, Bruder X oder Schwester Y ist heute irgendwie anders, zieht sich ein bisschen von mir zurück, dann lass es nicht sich darauf beruhen, sondern geh hin und sag, du, kann es sein, dass ich dich irgendwie verletzt habe? Und du wirst staunen, wie oft dann zur Antwort kommt, ja, neulich war das gewesen, ich habe es einfach nicht verstanden, wie du sowas sagen konntest. Wir merken es oft nicht, was wir mit unseren Worten ausrichten. Und deswegen möchte Jesus uns sensibilisieren und er sagt, schau dir deine Geschwister an, wenn du merkst, da zieht sich jemand ein bisschen von dir zurück, dann kann es sehr gut sein, dass du irgendwas gesagt hast, was die Person verletzt hast. Frag nach. Geh auf Nummer sicher. Frag einfach nach, du, steht da was zwischen uns? Habe ich was verkehrt gemacht? Habe ich was gesagt, was dich verletzt hat? Und wie gesagt, manches geschieht auch unbedacht. Wir nehmen es uns ja nicht vor. Wir gehen ja nicht am Sonntagmorgen in die Gemeinde und sagen, so, heute werde ich 3 verletzen. Letztes Mal waren es nur 2, eine Steigerung um 50%. Das macht ja niemand. Es passiert oft aus Unachtsamkeit. Oder wir kommen schon ein bisschen geladen an. Mein Homiletikprofessor, der Helge Stadelmann, ich bin so dankbar, dass er das mal gesagt hat. Professor Stadelmann, da schaut man so auf zu so einem Professor und denkt sich, also der ist nur ein kurzes Stück von der Vollkommenheit entfernt. Und dann, als es um Predigtlehre ging, da hat er gesagt, also meint nicht, dass ihr immer in einer ganz geistlichen Stimmung seid, wenn ihr anfangt zu predigen. Und dann erzählt er, wie das ist, wenn man in die Gemeinde fährt als Pastor und hinten auf der Rückbank sitzen 3 Kinder im Alter von 5, 6 und 7 Jahre und die ganze Zeit zofft es zwischen ihnen, bis dann der Papa, der in 10 Minuten predigen soll, mal sagt, jetzt ist aber Ruhe da hinten. Und 10 Minuten später, liebe Geschwister, der Friede Gottes sei mit euch. Wisst ihr? Und in so einer Stimmung kommt man in die Gemeinde hinein. Und der Unglückspilz, der einem erstes einem über die Füße läuft, der kriegt dann auch eine entsprechende Bemerkung. Man hat es gar nicht so gemeint. Aber man lädt ab, was man vorher aufgeladen hat. Und deswegen sagt der Herr Jesus, du, wenn du den Eindruck hast, da ist jemand in deiner Gemeinde und der distanziert sich ein bisschen von dir, frag nach. Ist besser, als wenn er auf dich zukommen muss. Du kannst ein Problem in der Phase lösen, wo es noch ganz leicht lösbar ist. Weil wenn du fragst, dann weiß der Bruder, die Schwester ganz genau, du bist interessiert am Frieden. Wenn er dich auf deinen Fehler aufmerksam machen muss, dann kann er nicht wissen, bist du überhaupt interessiert am Frieden. Es kann ja sein, dass du sagst, ach, was hast du alles eingebildet oder ich habe eh recht und so. Aber wenn du zuerst fragst, das ist der beste Beweis dafür, dass du es gut meinst, dass du Frieden willst. Auf der Ebene lassen sich Probleme ganz leicht lösen. Und deswegen, in diesem Zusammenhang, wo es um Schimpfworte geht, sagt der Herr Jesus, du, wenn du unterwegs bist, um eine Gabe zu bringen, dann solltest du Versöhnung suchen. Also entschiedener Versöhnungswille statt Mordgedanken. Der nächste Punkt unter Entschiedenheit der Jünger, ein entschiedener Kampf gegen das Begehren. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, ihre zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dir aber dein rechtes Auge ein Anstoß zur Sünde wird, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Und wenn deine rechte Hand für dich ein Anstoß zur Sünde wird, so haue sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verloren gehe, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen werde. Den entschiedenen Kampf gegen das Begehren, den illustriert Jesus jetzt an der zwischengeschlechtlichen Beziehung. Und das ist ein großes Minenfeld. Ist es einfach. Eine ständige Herausforderung und wir tragen unsere alte Natur in uns. Wisst ihr? Und wir müssen immer auf der Hut sein. Wem sollte man am allermeisten in diesem Leben misstrauen? Bill Gates. Nein. Uns selbst. Das ist das Allerwichtigste. Und dieses Misstrauen uns selbst gegenüber sollten wir nie verlieren. Dieses Misstrauen uns selbst gegenüber sollten wir nie verlieren. Denn solange wir unsere alte Natur in uns tragen, so lange sind wir zu allem fähig. Uns ist nur die Gnade Gottes, uns ist nur die Güte Gottes, die uns bewahrt davor, auszuleben, was in uns steckt. Das ist der Kampf gegen das Begehren. Und wir müssen wissen, um bei diesem Beispiel zu bleiben, was uns vom tatsächlichen Ehebruch abhält, oder was unsere alte Natur vom Ehebruch abhält, das ist lediglich das Fehlen von Gelegenheiten. Die alte Natur ist zu allem fähig. Und wisst ihr, gerade das Thema Ehebruch hinterlässt eine sehr dunkle Spur in der Kirchengeschichte und im Leben von manch einem Gottesmann, der im Segen gewirkt hat und irgendwann unachtsam geworden ist. Und warum? Weil die Gelegenheit gekommen ist und weil er sich selbst nicht misstrauisch genug gegenüber ist. Alles, was uns zur Sünde verführen kann, soll bekämpft werden mit ganz entschiedenen Maßnahmen. Darum geht es um Herrn Jesus. Es geht natürlich nicht darum, dass wir wirklich ein Auge ausreißen oder wirklich eine Hand abschlagen. Aber wir sollen identifizieren, was verleitet mich zum Sündigen oder was ist ein Einfallstor für die Sünde. Das Auge ist ein Einfallstor, die Hand ist da, wo es wieder rausgeht. Und da sollen wir sehr vorsichtig sein und dann entschiedene Maßnahmen ergreifen, damit wir nicht fallen und damit wir nicht schuldig werden. Warum ausgerechnet das rechte Auge und die rechte Hand? Wie gesagt, das Auge empfängt Impulse und die Hand macht die Impulse zur Tat. Aber dazwischen liegen die Impulse im Brutkasten. Und wo ist der Brutkasten? Der ist genau in der Mitte zwischen Auge und Hand. Hier. Über das Auge kommen Pulse hinein. Und dann brüten sie im Herzen. Und kommt irgendwann die Gelegenheit, dann werden die Impulse umgesetzt. durch die Hand. Deswegen erwähnt der Herr Jesus Auge und Hand. Und er sagt, aber das muss im Herzen bekämpft werden, das hatten wir eben gehabt. Aber wir müssen auch schauen, dass wir die Einfallstore in unser Leben und auch die Ausgangstore, dass wir die gut bewachen. Mir gefallen die Corona-Regeln, die ihr vorne an eurer Haustür hängen habt. Ich habe es gleich fotografiert heute Morgen an meine Gemeinde geschickt, weil ich das so praktisch finde. Ein Hüter vor dem Mund, das ist das eigentliche Problem. Da müssen wir aufpassen und Abstand halten von der Sünde und von den Dingen, die zur Sünde verführen. Das ist genau die Thematik, die wir hier haben, die auf eurem Corona-Plakat dort abgebildet ist. Finde ich wirklich genial, dass ihr das da hängen habt. Also deswegen Auge und Hand. Es ist ein Eingangstor und es ist ein Ausgangstor. Aber warum das rechte Auge und die rechte Hand? Wer von uns ist Linkshänder? Das habe ich erwartet. 99% der Menschen sind Rechtshänder. Was heißt das? Wir sind es viel mehr gewohnt, mit rechts was zu tun. Die rechte Hand ist die bessere durch Gewöhnung. Weil wenn unsere Eltern uns von allerfrühester Jugend an beigebracht hätten, alles mit links zu machen, dann wären wir alle Linkshändler. Ist einfach eine Frage der Gewöhnung. Und wenn Jesus sagt, pass auf dein rechtes Auge und auf deine rechte Hand auf, dann sagt er, überprüf mal deine Angewohnheiten. Überprüf mal, womit du gewöhnlich, und im Wort gewöhnlich steckt ja dasselbe, die Wurzel drin wie in dem Wort Angewohnheit. Überprüf einmal, womit du gewöhnlich deine Zeit verbringst. Überprüf einmal, welche Literatur du gewöhnlich liest. Überprüf einmal, was du dir gewöhnlich im Fernseher, wenn du einen hast, anschaust. Viele Christen sagen, ich habe keinen Fernseher. Wir haben auch nie einen Fernseher gehabt. War für mich kein Problem. Es wäre eines gewesen, weil ich aufgewachsen bin mit Fernsehern. Deswegen, als wir geheiratet haben, haben wir gesagt, Fernseher kommt nicht ins Haus. Ich bin sehr dankbar dafür. Aber ich merke, seit 15 Jahren ist es eine andere Herausforderung. Das Internet. Und ich brauche das Internet. Da kann ich nicht einfach sagen, in mein Haus kommt kein Computer. Ich brauche ihn. Aber was schaue ich mir an im Computer? Woran habe ich mich gewöhnt? Überprüf deine Gedankenwelt. Welche Gedanken besuchen dich immer wieder? Oder anders ausgedrückt, welche Gedanken lädst du immer wieder ein? Und sie dürfen sich bei dir einnisten. Das ist, alles ist mit dem Wort rechts gemeint. Also rechts steht hier für Gewöhnung. Und wenn wir das wissen, dann sind wir vielleicht etwas argwöhnischer und schauen ein bisschen schärfer in unseren Alltag hinein. Was habe ich mir angewöhnt? Was prägt mich? Was nimmt die meiste Zeit bei mir in Anspruch? Und da sagt der Herr Jesus, Vorsicht, hier musst du was tun. Ich habe gelesen, vielleicht habe ich es letztes Jahr schon mal gesagt, in Nordirland, das sind ja die Werften in Belfast, und vor ungefähr 100 Jahren, da war eine Erweckungsbewegung in Nordirland, in Belfast. Und da war es so gewesen, dass viele zum Glauben gekommen sind, und die haben natürlich unheimlich viele Sachen immer mitgehen lassen von der Werft an Instrumenten, Schraubenzieher und so weiter. Und als da so viele zum Glauben gekommen sind, da hat sogar eine Werft eine Anzeige in die Zeitung gesetzt: Wir bitten unsere Mitarbeiter, die gestohlenen Sachen nicht auf einmal zurückzubringen, weil wir keine Lagerkapazitäten haben. Was ist das für ein herrliches Zeugnis für Erweckungszeit? Und da war einer gewesen, der war zum Glauben gekommen. Aber die haben dort, die trinken dort sehr viel. Die Iren, die sind wirklich trinkfeste Kameraden. Und damals ist immer am Freitag der Wochenlohn gezahlt worden. Und dann haben die das Geld in der Tasche gehabt, mit dem Wochenlohn sind sie einen Risikoslalomkurs nach Hause gefahren. Weil da waren all die Pubs da gewesen. Und wisst ihr, was die Pubbesitzer gemacht haben? Und da sehen wir, wie perfide der Teufel ist. Wenn getrunken wird, oft bleibt dann auch so ein Schluck übrig im Glas. Das haben die nie weggeschüttet, sondern die haben einen Eimer gehabt, da haben sie alles da reingeschüttet. Bier, Wein, Wodka, Gin und was es alles an Alkoholitäten gibt. Eine ganze Woche lang ist das immer mehr geworden, bis der Eimer voll war. Ihr könnt euch vorstellen, wie das gestunken hat. Und am Freitag, eine Stunde vor Schichtwechsel, sind sie rausgegangen und haben das ausgeschüttet auf den Bürgersteig. Und wenn die armen Werftarbeiter nach Hause gegangen sind, an allen Ecken ist ihnen der Geruch von Wodka, Gin und von den Alkoholitäten entgegengekommen, dann sind sie schwach geworden. Und am Abend sind sie betrunken, ohne Wochenlohn nach Hause gekommen. So viel Elend in Familien. Und da war einer zum Glauben gekommen. Und er hat noch eine realistische Selbsteinschätzung gehabt. Und er hat gewusst, ich kann mir selbst nicht über den Weg trauen. Und am Freitagmorgen ist er an der Wäscheleine seiner Frau vorbeigegangen, hat eine Wäscheklammer eingesteckt, ist auf die Arbeit gegangen. Und als er aus der Arbeit rausgegangen ist, bevor er auf die Straße gegangen ist, hat er sich die Wäscheklammer auf die Nase draufgesteckt. Und so ist er nach Hause gegangen, damit er nichts von dem Wodka und dem Gin riecht. Und er hat das Geld alles zu Hause abgeliefert. Er ist natürlich ausgelacht worden. Joe mit der Wäscheklammer, oder wie sie ihn genannt haben. Aber er hat gewusst, ich muss entschiedene Maßnahmen ergreifen. Und wenn da etwas ist, wo du weißt, das ist meine schlechte Seite, ja, muss ich so aufpassen, mach einen großen, großen Bogen drumherum. Mach einen Umweg um die Orte herum, die dich vielleicht zu Fall bringen. Ergreif andere Maßnahmen. Wir haben einen Bruder in der Gemeinde, der verzichtet bis heute aufs Internet, weil er sagt, das Ding ist mir zu heiß. Ich bewundere ihn. Er ist mir echt ein Vorbild, weil ich könnte das nicht machen, ich brauche das Internet. Aber das Prinzip, einfach zu sagen, das ist für mich zu gefährlich. Nicht zu sagen, ach, ich packe das schon. Ich kenne schon 40 Jahre den Herrn, ich weiß, wie man damit umgeht. Meine alte Natur weiß, wie man genau gerade dahin geht. Und die trage ich noch mit mir rum. Also ergreife extreme Maßnahmen, um dich zu bewahren. Dann der nächste, ist euch recht, wenn ich noch zwei Punkte unter Entschiedenheit. Nein. Drei, upsa. Ich mache es schneller. Die Verse 31 bis 32. Entschiedene Bundestreue in der Ehe. Es ist euch gesagt, wer sich von seiner Frau scheidet, der gebe ihr einen Scheidebrief. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, ausgenommen wegen Unzucht, der macht, dass sie die Ehe bricht. Und wer eine Geschiedene zur Ehe nimmt, der bricht die Ehe. Merkt ihr, es ist interessant, dass im Zusammenhang von Jüngerschaft der Herr Jesus zu seinen Jüngern, wo die meisten noch unverheiratet waren. Wir wissen, Petrus war verheiratet, die anderen wahrscheinlich noch unverheiratet. Und jetzt schon sagt der Herr Jesus, wenn du mein Jünger sein willst, achte auf deine Ehe. Achte darauf, deine Ehe soll vorbildlich sein. Und der Bund ist ein Bund fürs Leben. Das ist der Normalfall. Und da macht Gott keine Ausnahme davon. Es ist ein Grad an Perversität inzwischen erreicht worden in den Landeskirchen, wenn inzwischen Pfarrer vorschlagen, dass man einen zeitlich begrenzten Bund schließt. Pfarrer schlagen das inzwischen vor und segnen das. Was kann das sein, dass man in 5 Jahren sich nicht mehr versteht? Okay, dann trennt man sich und sucht sich die Nächste. Die Bibel sagt ganz was anderes. Die Bibel sagt, Jüngerschaft wird ausgelebt in der Ehe, in Bundestreue, in der Ehe. Dann erwähnt der Herr Jesus noch die entschiedene Verlässlichkeit. Wiederum habt ihr gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht falsch schwören, du sollst aber dem Herrn deine Schwüre halten. Ich aber sage euch, dass ihr überhaupt nicht schwören sollt. Weder bei dem Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist seiner Füße Schemel, noch bei Jerusalem, denn sie ist des großen Königs Stadt. Auch bei deinem Haupte sollst du nicht schwören, denn du vermagst kein einziges Haar weiß oder schwarz zu machen. Es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein. Was darüber ist, das ist vom Bösen. Wisst ihr, selbst manche Christen, wenn es hart auf hart kommt, sagen, so wahr ich Christ bin, oder berufen sich auf sonst etwas und schwören. Wisst ihr, schwören ist immer ein Armutszeugnis. Dessen sollten wir uns bewusst sein. Wenn ich schwören muss, das heißt, dass ich keine Glaubwürdigkeit besitze. Nur wer Glaubwürdigkeit besitzt, braucht einfach nicht zu schwören. Dem nimmt man es auch so ab. Aber Glaubwürdigkeit erarbeitet man sich über einen langen Zeitraum. Die kriegst du nicht so sofort geschenkt. Aber das ist es, was der Herr Jesus will. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Dass wir absolut verlässlich sind, dann brauchen wir erst gar nicht zu schwören. Und diese Verlässlichkeit, kenne ich einen Bruder in Österreich, der war LKW-Fahrer gewesen und sein Chef hat zu ihm gesagt, er soll irgendwas deichseln, irgendwann eine andere Strecke eintragen oder er soll über die 8 Stunden hinaus arbeiten, aber dann diese Schablone rausnehmen oder irgend sowas. Und da hat er gesagt, nein, das mache ich nicht. Das ist gegen das Gesetz und ich halte mich an das Gesetz. Wisst ihr, was passiert ist? Der ist gefeuert worden. Ein Jahr später war die Firma in großen Schwierigkeiten. Und seine Frau hat gesagt zu ihrem, und die Frau vom Chef hat zum Chef gesagt, weißt du, jetzt in der Notsituation brauchst du jemanden, auf den Verlass ist. Und dann hat er dort angerufen, hat den Bruder gefragt, ob er nicht wieder dort arbeiten will. Das ist Verlässlichkeit. Und dann muss man nicht mehr schwören, sondern es ist ein Ja und ein Nein ist ein Nein. Entschiedene Verlässlichkeit. Entschiedener Verzicht auf das eigene Recht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deinen rechten Backen schlägt, so biete ihm auch den anderen da. Und wer mit dir rechten und deinen Rock nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand eine Meile weit zu gehen nötigt, so gehe mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ein entschiedener Verzicht auf das eigene Recht. Und wenn man mir was nehmen will, dann sollen sie es halt nehmen. Aber nicht immer die Retourkutsche, wie du mir, so ich dir. Das ist dann ein ewiges Ping-Pong. Dann wird eine Gemeinde, die mal eine christliche Gemeinde war, die wird zum geistlichen Tischtennisverein. Ping-Pong, 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 du hast gestern das gesagt, ich sage heute das. Das kann es doch nicht sein. Sondern entschiedener Verzicht auf das eigene Recht. Das ist es, was der Herr will und wozu er uns aufruft. Und dann zum Schluss entschiedene Feindesliebe. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, so euch beleidigen und verfolgen, auf dass ihr Kinder eures Vaters im Himmel seid. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gut und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, was habt ihr für einen Lohn? Tun nicht die Zöllner dasselbe? Und wenn ihr nur eure Brüder grüßt, was tut ihr Besonderes? Tun nicht auch die Heiden ebenso? Darum sollt ihr vollkommen sein, gleich wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Weißt du, hier wird die Verbindung zwischen Gott und uns gezogen. Wir sollen vollkommen sein, wie der Vater vollkommen ist. Wir sollen Kinder des Vaters sein und das auch den Menschen zeigen. Entschiedene Feindesliebe. Und gerade wenn uns Böses geschieht, dann umso mehr mit Gutem reagieren. Das fängt bei den Bequemlichkeiten an. Ich kann mich erinnern, wir haben mal einen Jugendleiter gehabt und da war ein Mädel aus Wien in die Jugend gekommen und er hat sie dann abends um 10 oder so nach Hause gebracht bis zur nächsten Straßenbahnhaltestelle. Und da hat er sie reingesetzt, dass sie nach Hause fährt. Und da habe ich mir den mal gerufen und habe gesagt, du, so geht das nicht. Du bist verantwortlich für sie. Und du fährst nicht nur die erste Meile bis zur Straßenbahnstation, sondern du fährst bis nach Hause und setzt sie an der Haustür ab. Das hat mir meine Frau beigebracht. Ich habe das früher auch nicht so praktiziert. Aber die hat mir gesagt, Andreas, gib Acht. Wenn du die Leute nach Hause fährst, vor allen Dingen die Schwestern, bis zur Haustür und warte, bis die Haustür aufgegangen ist und sie drinnen ist. Und dann fährst du nach Hause. Und ich bin froh, dass meine Frau mir das gesagt hat. Die zweite Meile gehen. Wisst ihr, oft ist es einfach nur unsere Bequemlichkeit, die uns daran hindern. Aber hier sagt der Herr Jesus, die zweite Meile für einen Feind gehen. Es war damals so, die römischen Soldaten, wenn sie müde waren, da haben sie irgendjemanden geholt, haben gesagt, so tragt ihr jetzt mal mein Reisegepäck die nächste Meile. Und da hat man es halt getragen und wenn die Meile vorbei war, da hat man es ihm zurückgegeben. Der Soldat hatte das Recht, das zu fordern. Und der Herr Jesus sagt, und wenn du ein Jünger bist, dann trägst du es die erste Meile und dann sagst du zum Soldaten, bis jetzt musste ich und ab jetzt will ich. Und dann gehst du noch eine Meile. Was ist das für ein Zeugnis? Entschiedenheit in der Jüngerschaft. Gut, vielen Dank, dass ihr ausgehalten habt. Jetzt gibt's Kaffee und Kuchen und danach geht's weiter.